Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute auch am 19. Februar dabei seid und wieder reinhört. Gestern hatten wir versehentlich nur den Neuen Testament-Feed auf den Podcast-Feed verlinkt, der eigentlich die komplette Bibellese anzeigen oder wiedergeben sollte. Das tut uns leid, das ist korrigiert. Wer das noch nachhören möchte, kann das gerne tun. Heute gehen wir also weiter und ich sage euch die einzelnen Bibelstellen direkt vorher an und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Zweite Mose Kapitel 30. Der Räucheraltar. Du sollst auch einen Räucheraltar machen lassen, auf dem Weihrauch verbrannt wird. Er muss aus Akazienholz bestehen und viereckig, einen halben Meter lang, ebenso breit und einen Meter hoch sein. Seine Hörner müssen aus einem Stück mit ihm bestehen. Lass ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte, seine Wände und seine Hörner, und lass ringsum eine goldene Leiste anbringen. Unter dieser Leiste müssen an beiden Seiten je zwei goldene Ringe angebracht sein, durch die die Tragstangen gesteckt werden können. Die Stangen müssen aus Akazienholz sein und mit Gold überzogen werden. Stell diesen Altar vor dem Vorhang auf, hinter dem sich die Bundeslade und ihre Deckplatte befinden, von der aus ich dir begegnen will. Aaron soll jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet, wohlriechenden Weihrauch auf ihm verbrennen. Auch wenn er am späten Nachmittag die Lampen aufsetzt, soll er Weihrauch aufsteigen lassen. Dieses Räucheropfer soll auch in künftigen Generationen regelmäßig vor Jahwe aufsteigen. Ihr dürft keine fremden Duftstoffe auf diesem Altar verbrennen, auch kein Brand- oder Speisopfer. Auch kein Trankopfer darf über ihm ausgegossen werden. Einmal im Jahr soll Aaron mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung an seinen Hörnern die Sühne vollziehen. Das gilt auch für alle weiteren Generationen, denn der Altar ist höchst heilig für Jahwe. Die Kopfsteuer für das Heiligtum. Jahwe sagte zu Mose: Wenn du die Gesamtzahl der Israeliten ermittelst, dann soll jeder Gemusterte Jahwe ein Lösegeld für sein Leben zahlen, damit bei der Musterung keine Seuche über das Volk kommt. Jeder, der bei der Musterung erfasst wird, soll ein halbes Silberstück von 7 Gramm abgeben, wie es dem Gewicht des Heiligtums entspricht. Es ist eine Abgabe für Jahwe. Jeder männliche Israelit ab 20 Jahren, der durch die Musterung geht, soll sie für Jahwe geben. Ein Reicher soll nicht mehr und ein Armer nicht weniger als ein halbes Silberstück geben, wenn ihr Jahwe diese Abgabe bringt, um Sühne für euer Leben zu erwirken. Du sollst dieses Sühnegeld von den Israeliten für die Arbeit am Zelt der Gottesbegegnung nehmen. So bringt es die Israeliten vor Jahwe in Erinnerung und wird euer Leben bewahren. Das Wasserbecken. Jahwe sagte zu Mose: Lass ein Wasserbecken aus Bronze und dazu einen bronzenen Untersatz anfertigen. Stell es zwischen das Zelt der Gottesbegegnung und den Altar und füll es mit Wasser. Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände und Füße dort waschen. Sie sollen sich waschen, wenn sie ins Zelt der Gottesbegegnung gehen, damit sie nicht sterben. Auch wenn sie an den Altar herantreten, um ein Opfer für Jahwe dort in Rauch aufgehen zu lassen, sollen sie Hände und Füße waschen, damit sie nicht sterben. Diese Anordnung gilt für Aaron und alle seine Nachkommen. Salböl und Weihrauch. Jahwe sagte zu Mose: Nimm dir Balsamöle von bester Sorte, 6,5 Kilogramm selbst ausgeflossene Myrrhe, je halb so viel wohlriechenden Zimt, Würzrohr und Kassia, wie es dem Gewicht des Heiligtums entspricht. Dazu 3,5 Liter Olivenöl. Lass daraus ein wohlriechendes Salböl für heilige Salbungen herstellen, wie Salbenmischer das machen. Eine Anmerkung: Myrrhe ist ein sehr kostbares, wohlriechendes Harz afrikanisch-arabischer Herkunft, das in Salbölen und Arzneien verarbeitet wurde. Würzrohr ist das Mark aus den Wurzeln einer Schilfpflanze und mit Kassia sind wahrscheinlich Duftstoffe gemeint und das Öl, das aus der Rinde des Zimt-Kassienbaums in Südchina gewonnen wurde. Weiter im Text. Damit sollst du das Zelt der Gottesbegegnung und die Bundeslade salben. auch den Tisch mit seinen Gegenständen, den Leuchter mit allem, was dazugehört, und den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit allen Gegenständen, die dazugehören, und schließlich das Wasserbecken und sein Gestell. Dadurch wird alles mir geweiht und höchst heilig sein. Jeder Unbefugte, der etwas davon berührt, ist dem Heiligtum verfallen. Auch Aaron und seine Söhne sollst du mit dem Öl salben, wenn du sie in den Priesterdienst einsetzt. Den Israeliten aber sollst du sagen: Das ist ein Öl, das nur für mich bestimmt ist und nur für die heilige Salbung gebraucht werden darf. Es darf nicht auf die Haut gewöhnlicher Menschen kommen. Ihr dürft auch nichts herstellen, was diesem Öl in seiner Zusammensetzung gleicht. Es ist heilig und ihr sollt es auch so achten. Wer eine solche Mischung herstellt und etwas von dem Öl auf einen Unbefugten streicht, soll von der Gemeinschaft des Volkes beseitigt werden. Jahwe sagte zu Mose: Nimm dir Duftstoffe zu gleichen Teilen, Stagdetropfen, Räucherklaue, wohlriechendes Galbanum und reines Weihrauchharz und lass daraus eine Mischung für das Räucheropfer herstellen, wie es Salbenmischer machen. Füge auch etwas Salz hinzu und verwende nur reine Stoffe. Zerstoße jeweils einen Teil davon zu Pulver und leg es vor die Bundeslade im Zelt der Gottesbegegnung, also dorthin, wo ich dir begegnen werde. Eine Anmerkung: Stagdetropfen sind wahrscheinlich wieder ein wohlriechendes Harz. Räucherklaue ist das Gehäuse einer Meeresschneckenart, das beim Verbrennen stark riecht, und Galbanum, Saft aus einem in Syrien heimischen Arzneikraut. Weiter im Text. Es soll euch als etwas höchst Heiliges gelten. Ihr dürft nichts herstellen, was dieser Weihrauchmischung gleicht. Es soll euch als etwas Heiliges gelten, das Jahwe gehört. Wer es nachmacht, um daran zu riechen, soll von der Gemeinschaft des Volkes beseitigt werden. Die Psalmen 85 und 86. Psalm 85. Bitte um neuen Segen. Dem Chorleiter ein Psalm der Nachkommen Korachs. Jahwe, du hast gefallen an deinem Land, hast die Gefangenschaft Jakobs beendet. Das Unrecht deines Volkes hast du vergeben und alle seine Sünden zugedeckt. Du hast zurückgezogen deinen Zorn, hast abgewendet seine schreckliche Glut. Wende dich uns wieder zu, Gott unseres Heils. Lass deinen Unmut gegen uns schwinden. Willst du denn auf ewig auf uns zornig sein? Hört dein Groll denn nie mehr auf? Willst du uns nicht selbst wieder beleben, damit dein Volk sich über dich freut? Lass uns deine Gnade erleben, Jahwe, und schenke uns wieder dein Heil. Hören will ich, was Gott sagt, was Jahwe zu uns reden wird. Gewiss spricht er vom Frieden für sein Volk und für die, die ihm treu sind. Doch sollen sie ihre Torheit nie wiederholen. Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihn ehren. Dann wohnt Herrlichkeit in unserem Land. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Die Treue sprießt aus der Erde hervor und die Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab. Jahwe wird Gelingen geben und unser Land bringt reichen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her und bereitet seinen Füßen den Weg. Psalm 86. Hilferuf in großer Not. Ein Gebet von David. Höre mich, Jahwe, und antworte mir, denn ich bin elend und arm. Bewahre mein Leben. Ich gehöre doch zu dir. Hilf deinem Diener, der dir vertraut. Du bist doch mein Gott. Sei mir gnädig, mein Herr. Zu dir rufe ich den ganzen Tag. Herr, schenk deinem Diener wieder Freude. Ich habe großes Verlangen, bei dir zu sein, denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Für alle, die zu dir rufen, ist deine Gnade groß. Vernimm, Jahwe, mein Bittgebet, achte auf mein lautes Flehen. In meiner Not rufe ich dich an, denn du antwortest mir. Keiner der Götter ist wie du, Herr, und nichts kommt deinen Werken gleich. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen. Sie beten dich an, Herr, und sie ehren deinen Namen. Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Nur du bist Gott, du allein. Lehre mich, Jahwe, deinen Weg. Ich will ihn gehen in Treue zu dir. Richte mein Herz auf das eine, zur Ehrfurcht vor deinem Namen und dir. Von ganzem Herzen will ich dich loben, Herr mein Gott, und deinen Namen ehren für alle Zeit, denn deine Gnade ist groß über mir. Aus der tiefsten Totenwelt hast du mein Leben gerissen. Unverschämte Leute greifen mich an, Gott, eine Bande von Gewalttätern will mir ans Leben. Sie alle fragen nicht nach dir. Aber du, mein Herr, mein Gott, barmherzig und gnädig, sehr geduldig und reich an Güte und Treue. Wende dich mir zu und sei mir gnädig. Schenk deinem Diener deine Kraft und rette den Sohn deiner Magd. Wirke an mir ein Zeichen zum Guten, dass meine Hasser sehen und dass sie beschämt, weil du, Jahwe, mir geholfen und mich getröstet hast. Ich möchte euch heute die Einführung zum Römerbrief noch geben, bevor wir dann das Kapitel 2 lesen. Der Römerbrief, die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Im Winter 56-57 nach Christus besuchte der Apostel Paulus das dritte Mal die Gemeinde in Korinth. Er wohnte bei Gaius, in dessen Haus auch die Gemeinde zusammenkam, und blieb etwa 3 Monate in der Stadt. Weil er seine Missionsarbeit in den Städten der ägäischen Küste nun als abgeschlossen ansah, hielt er nach einem neuen Arbeitsfeld Ausschau. Das sah er in Spanien und hoffte für die Arbeit dort auf die Unterstützung der Gemeinde in Rom. Weil er vorher aber noch nie in dieser Gemeinde gewesen war, wollte er sich und seine Lehre ausführlich vorstellen. Das tat er in diesem Brief an die Christen in Rom, den er von Phoebe, einer Diakonin der Gemeinde Kenchrea, überbringen ließ. Er selbst wollte allerdings zunächst die Geldsammlung der Gemeinden Mazedoniens und Achaias nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Spanien wollte er dann in Rom vorbeikommen. Als Paulus den Brief schrieb, bestand die Gemeinde in Rom offenbar schon länger als 2 Jahrzehnte, so lange, wie er bekehrt war. Sie war ganz unabhängig von ihm gewachsen und hatte sich in verschiedenen Hauskreisen organisiert. Das Hauptthema des Römerbriefes könnte man so formulieren: die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Paulus entfaltet diesen Gedanken in 4 Hauptpunkten. Die Gerechtigkeit, die vor dem Zorn Gottes rettet, die Gerechtigkeit, die das Leben des Christen regiert, die Gerechtigkeit, die für das Volk Israel gilt und die Gerechtigkeit, die im Alltag des Christen sichtbar wird. Zusammengefasst zeigt also der Römerbrief, wie ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus die Gerechtigkeit bekommen kann, mit der er vor dem Urteil des heiligen Gottes besteht. Wir lesen das Kapitel 2. Die Selbstgerechtigkeit der Juden. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, lieber Mensch, wer immer du auch bist und dich zum Richter machst. Du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du selber tust, was du verdammst. Wir wissen aber, dass Gott alle, die so handeln, zu Recht verurteilen wird. Meinst du denn, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wenn du die verdammst, die so etwas tun, aber doch genau dasselbe machst? Oder verachtest du etwa seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Doch du bist starrsinnig und nicht bereit, deine Einstellung zu ändern. So lädst du dir selbst den Zorn Gottes auf und vermehrst ihn noch, bis er schließlich am Tag des Zorns über dich hereinbricht, an dem Tag, an dem offenbar wird, dass Gottes Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Den einen, die unermüdlich das Gute tun und alles dran setzen, um an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, gibt er das ewige Leben. Den anderen aber, die nur an sich selbst denken und sich weigern, der Wahrheit zu gehorchen, stattdessen aber dem Unrecht gehorsam sind, gilt sein grimmiger Zorn. Bedrängende Angst wird über die Menschen kommen, die Böses tun. Das gilt zuerst für Juden, aber auch für alle anderen Menschen. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden die erhalten, die Gutes tun. Auch das gilt zuerst für Juden, dann aber auch für alle anderen Menschen. Denn bei Gott gibt es keinerlei Bevorzugung. Alle Menschen, die sündigen und keine Beziehungen zum Gesetz Gottes haben, werden auch ohne Gesetz ins Verderben gehen. Und alle, die trotz des Gesetzes sündigen, werden durch dieses Gesetz verurteilt werden. Denn nicht die, die hören, was das Gesetz sagt, werden von Gott für unschuldig erklärt, sondern die, die tun, was es verlangt. Und wenn nun Menschen aus nichtjüdischen Völkern, die keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie das Gesetz in sich. Sie beweisen damit, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und am Widerstreit ihrer Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Der Tag des Gerichts wird das ans Licht bringen, der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus die verborgensten Dinge der Menschen richten wird. So entspricht es der Botschaft, die Gott mir anvertraut hat. Nun zu dir. Du kannst von dir sagen, ein Jude zu sein und fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast. Du bist stolz auf deine Beziehung zu Gott. Aus dem Gesetz kennst du seinen Willen und kannst beurteilen, worauf es ankommt. Du traust dir zu, die Blinden zu führen und denen im Dunkeln das Licht zu bringen. Du willst ein Erzieher für die Unverständigen und ein Lehrer für die Unwissenden sein, weil du das Gesetz Gottes hast, den Inbegriff von Erkenntnis und Wahrheit. Du belehrst andere, warum nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, und warum stiehlst du? Du sagst, man soll die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie? Du verabscheust die Götzen, und warum bereicherst du dich dann an ihren Tempeln? Du bist stolz auf das Gesetz, und warum brichst du es selbst und machst Gott Schande damit? So steht es schon in der Schrift, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern verlästert. Auch die Beschneidung nützt dir nur dann etwas, wenn du das Gesetz befolgst. Übertrittst du das Gesetz, bist du praktisch ein Unbeschnittener geworden. Und wenn ein Unbeschnittener die Forderungen des Gesetzes erfüllt, gilt er vor Gott dann etwa nicht als beschnitten? So wird der Unbeschnittene, der das Gesetz gehalten hat, über dich das Urteil sprechen. Der das Gesetz zwar buchstabengenau kennt und auch beschnitten ist, es aber doch übertreten hat. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nach außen hin ist, und nicht der körperliche Vollzug ist die wirkliche Beschneidung. Ein wahrer Jude ist der, der es innerlich ist, und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die genaue Befolgung der Vorschrift zustande, sondern durch den Geist Gottes. Ein solcher Jude sucht nicht den Beifall von Menschen, sein Lob kommt von Gott. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch noch den Wochenspruch für die aktuelle Woche mitgeben. Der steht in 1. Johannes 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag, einen guten Start heute am Montag in die Woche. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.